Ja, heute in dem Podcast habe ich wieder einen Gast bei mir in der Runde und zwar den Patrick Leisner. Patrick Leisner sagt selber von sich, dass er nichts gelernt hat. Er hat nur studiert und was er studiert hat und was er jetzt so im täglichen Leben oder im Berufsleben macht. Dazu kann er gleich selber ein bisschen was erzählen. Heute geht es im Allgemeinen um das Thema Werkzeugverwaltung für kleine und mittelständische Unternehmen oder für generell Unternehmen im Fertigungsbereich und alles weitere wie immer nach dem Intro. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast. Patrick, alles gut, alles gut. Ja, ich habe dich ja gerade schon ein bisschen anmoderiert und wir haben ja im Vorfeld noch 2 Minuten darüber gesprochen, worum es heute gehen soll. Wenn du willst, kannst du mal ein paar Takte zu dir sagen. Wo kommst du her? Was hat oder vielleicht was hat uns hier zusammengebracht, zusammengeführt und welches Thema hast du heute mitgebracht?
Genau. Ja, also ich bin der Patrick Leistner, bin in Sachsen als Außendienstler für Zerspannungswerkzeuge unterwegs, komme aus einem kleinen Örtchen in der Nähe vom Sachsenring. Wer Motorsport begeistert ist, der kennt sich dort vielleicht ein bisschen aus. Genau, ja, ich habe Produktionstechnik studiert, duales Studium war das, also mit einem Unternehmen zusammen. Und das war auch ziemlich perfekt, weil ja, es regt sich doch der ein oder andere immer über diese Theoretiker auf. Und ich hatte quasi in diesem Studium immer ein Partnerunternehmen an der Hand und habe dort eine Werkzeugverwaltung aufgebaut oder sollte eine aufbauen, ne? Das ganze Studium drehte sich darum und durfte das dann nach dem Abschluss auch 5 Jahre begleiten, durfte das umsetzen. Und das ist ja durchaus nicht unbedingt immer der Fall, dass diese Arbeiten dann auch durchgesetzt oder umgesetzt werden. Genau, und bin im Außendienst für Zerspannungswerkzeuge, also Wendeplatten drehen, stechen, fräsen, bohren. Ja, wer aus der Industrie kommt, der dürfte da schon mal CNC-Maschinen irgendwo gesehen oder Berührungspunkte gehabt haben.
Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, der Punkt, wie wir zusammengekommen sind über LinkedIn. Also ich bin bei jedem Podcast-Gast immer so ein bisschen im Überlegen, wie sich die Wege gekreuzt haben. Und da ist uns beiden aufgefallen, dass ich zumindest auch den Background in dem Bereich Maschinenbau habe oder in dem Bereich Zerspannung. Da sind wir ja auch im Gespräch gewesen, hatten noch das Thema Kühlschmierstoff kurz angerissen. Da wird es vielleicht auch auf kurz oder lang noch eine Folge zu geben zu dem Thema. Und ja, bei mir war es ja ähnlich. Ich habe Werkzeugmechaniker gelernt und bin dann pünktlich, ich glaube, wir sind sogar fast der gleiche Jahrgang, oder? Du bist auch 87? Ja, genau. Dann bin ich ja quasi pünktlich zur ersten oder zu meiner ersten Wirtschaftskrise aus der Lehre gekommen und dann standen wir alle so ein bisschen auf freiem Feld und keiner wusste so ganz, wie es weitergeht. Und wir waren in einem recht großen Unternehmen tätig und wurden auch alle übernommen. Aber die Stellen, die uns erst zugesagt wurden, die hat halt keiner von uns bekommen und jeder ist irgendwo in die Fertigung gekommen und somit hatte ich dann meine ersten Berührungspunkte mit ja, CNC-Maschinen. Ich habe an einer CNC-Drehmaschine gearbeitet oder an mehreren CNC-Drehmaschinen und habe Hohlwellen für die Automobilindustrie gedreht. Und ja, da hatte ich natürlich dann die ersten Berührungspunkte mit richtigen Werkzeugen, weil ich glaube, da hatten wir auch mal kurz das Thema in meiner Ausbildung. War das HSS als Heiligtum angesehen und in den seltensten Fällen wurde uns mal ein Hartmetallfräser zur Verfügung gestellt, den man dann auch mal mit anderen Schnittwerten betreiben könnte. Also da war HSS, die wurden auch so oft nachgeschliffen, bis oben ein 25er Schaft übrig war und unten dann irgendwie nur noch minimale Spanbrechnuten vorhanden waren. So oft wurden die Teile nachgeschliffen und ja, da kam ich das erste Mal so ein bisschen damit in Berührung und ja, da war auch immer mal wieder ein Vertreter da, der halt zu Testzwecken vorbeigekommen ist. Der hat dann verschiedene Wendeschneidplatten mit dabei gehabt, um halt das Hartdrehen irgendwie zu optimieren, um die Standzeiten zu erhöhen von den Werkzeugen. Und kurz bevor ich den Bereich gewechselt habe, haben wir auch tatsächlich den ersten Schrank dahin bekommen für eine Werkzeugverwaltung. Aber da bin ich dann ausgestiegen aus dem Bereich und dann haben sich hier unsere Wege gekreuzt und hast du gesagt, ja, das ist so dein täglich Brot mit der Werkzeugverwaltung und du bist ja gar nicht allzu weit von mir entfernt, wenn du schon mal zum Lieferanten fährst.
Genau. Also wenn wir zu unserem Hauptgewerk fahren, nach Haiger in Hessen, bist du ja eine halbe Stunde oder wie viel?
Ja, ungefähr eine halbe Stunde, genau.
Genau. Dort, ja, dort haben wir ja Schulungen, dort kriegen wir immer die Neuigkeiten präsentiert. Letzte Woche war ich da gewesen erst. Ist mir aber auch nicht in den Sinn gekommen, einfach mal kurz eine Nachricht zu geben, aber hätte man machen können. Aber gibt sich bestimmt noch mal eine
Ja, auf
Möglichkeit.
jeden Fall.
Ja, das ist das täglich Brot. Außendienst heißt, du fährst zum Kunden und dann gibt es klassischerweise einen Verkäufer. Das ist quasi meine Stelle. Und dann gibt es noch einen Anwendungstechniker. Also der Verkäufer kümmert sich um die Umsätze und der Anwendungstechniker rein um problematische Anwendungen. Also den rufst du, wenn du sagst, hier geht nichts, wir müssen schneller werden. Also dort geht es rein um die Technik. Und wir machen auch mal eine Anwendungstechnik mit. Sind aber hauptsächlich zum Neuheiten bringen, vorstellen, Projekte ausarbeiten. Und direkt an der Maschine dann wird häufig der Anwendungstechniker geholt. Ja, das sind wir nochmal aufgeteilt, weil das so speziell ist. Natürlich auch vom Personalaufwand her relativ schwierig zu handeln. Und so kannst du sagen, fahr da mal hin, der Kunde hat Probleme, ich bin jetzt im Leipziger Raum und kann nicht einfach quer durchs Land schnell ein Problem lösen. Ne? Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Wie habt ihr das dann in den Unternehmen so aufgeteilt? Also bei uns war es früher so, es gab halt einen Schrank, der für alle Drehmaschinen dann zur Verfügung stand, weil die hatten, ich glaube, das kam aus dem Grund, da sind auf Nachtschichten mehrere, ja, palettenweise Wendeschneidplatten weggekommen und die sind dann irgendwann auf eBay Kleinanzeigen wieder aufgetaucht. Und dann hat man sich irgendwann überlegt, das Ganze müssten wir vielleicht unterbinden und vielleicht noch mit dem Add-on verknüpfen, dass man halt auch wirklich mal sieht, wie lange hält so, weil wir hatten so kleine Zettel damals, also ich weiß nicht, war halt, ich sage immer damals, so lange ist es ja noch gar nicht her, aber wir hatten wirklich so Zettel, wo wir dann aufschreiben mussten, die Wendeschneidplatte hat 250 Wellen gehalten, die andere hat 500 Wellen gehalten und so konnte man so ein bisschen einpegeln, dass man auch wusste, wann muss ich jetzt welche Wendeschneidplatte wechseln. Und habt ihr jetzt an jeder Maschine, wo ihr beim Kunden seid, einen eigenen Schrank für die jeweilige Maschine oder habt ihr ein Zentrallager in dem Sinne, wo die Leute dann sich ein- und ausbuchen können?
Es kommt ein bisschen auf die Größe vom Unternehmen an und wie weit muss ich laufen, bis ich beim Schrank bin. Ne? Also wenn ich jetzt ein sehr großes Unternehmen habe und muss mit dem Betriebsfahrrad oder mit dem Betriebsroller erst dahin fahren und mir die Wendeplatten holen und bin erst in 10 Minuten zurück, sollte man überlegen, die Lager aufzuteilen. Bei kleineren Unternehmen reicht es, wenn du ein zentrales Werkzeuglager hast. Da hast du wie viel Schränke auch immer. Es kommt immer darauf an, was wollen die Kunden da reinpacken. Du kannst ja genauso gut Messmittel da reinpacken. Ne? Die müssen unterliegen einer Verwaltung, die musst du jährlich überprüfen lassen, dass die noch richtig messen. Da braucht es auch wieder eine Erinnerung, die müssen ordentlich und sauber gelagert sein. Und da fängt es schon an zu überlegen, was ist denn mein Ziel bei der ganzen Geschichte. Ne? Kosten sind immer Kosten, um die es geht. Das ist irgendwo klar, aber der eine sagt, mir kommt der Verbrauch sehr hoch vor. Der andere sagt, wir haben 25 Lieferanten für Werkzeuge, das braucht es einfach nicht. Und am Ende, wenn man das Projekt angeht, dann verschlankt sich der komplette Prozess, also vom Einkauf über die Nutzung. Die Leute wissen einfach auch mal, wie viel eine Wendeplatte kostet, ne? Oder wie viel ein Werkzeug kostet, was kaputt geht. Und das erklärt wiederum, warum die Lehrlinge dann eher erstmal HSS bekommen. Weil natürlich klar, irgendwo sind das auch Kosten und zum grundsätzlich Lernen ist es ja okay, aber trotzdem muss man irgendwann mal die richtigen Werkzeuge bekommen, weil das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? HSS.
Also kann man eigentlich übergreifend sagen, es geht halt definitiv um die Kosten oder vielleicht sogar um Zeiten. Also ich meine, ist zumindest das, was ich jetzt aus meinem Bereich immer mitkriege bei den Kunden. Und wir haben uns ja auch schon mal über den Fall unterhalten oder über das Thema Content unterhalten. Da geht es halt grundsätzlich um das Thema Zeit. Weil jeder will irgendwo was optimieren, aber keiner hat irgendwo die Zeit dafür. Und da könnte ich mir vorstellen, dass gerade hier so eine Werkzeugverwaltung da, wenn man sich darauf eingelassen hat, das sage ich immer gerne dabei, weil es ist natürlich eine Erneuerung für die Mitarbeiter, es ist eine Umstellung für die. Keine Ahnung, die ziehen jetzt seit 20 Jahren die Werkzeuge aus vom Lageristen und auf einmal haben die einen Schrank, wo die sich einscannen müssen mit vielleicht noch einer kodierten Karte oder so irgendwas. Und es ist ja für manche wahrscheinlich total einfach, die haben sich schnell eingelebt und für andere ist es halt echt ein Aufwand. Aber im Endeffekt spart ja das Unternehmen, also es wird halt transparenter. Die Herstellung von den Werkstücken, was auch immer die Firma jetzt produziert, weil man die Kosten vielleicht auch im Nachgang besser kalkulieren kann, die halt anfallen.
Absolut. Also 2010 durfte ich ja dieses System, was ich ausgesucht hatte, tatsächlich dann auch kaufen und im Unternehmen hinstellen und implementieren. Und das war schon ein Teil der Abschlussarbeit. Die Menschen, die es nutzen sollen, und das, ich bin zwar der Admin, sage ich mal, von diesem ganzen Ding, sicherlich werde ich das auch nutzen, aber die, die die Werkzeuge rausholen, dann an die Maschine gehen und damit arbeiten, dass du die schon abholst, weil es menschelt ja überall, ne?
Ja.
Also immer eine Veränderung bringt immer Aufwand mit sich erstmal, und die, die etwas computeraffin sind, sage ich mal, die finden mit einem Touch-Display, da haben die überhaupt kein Problem. Die kennen auch die Suchsystematiken von Google oder von YouTube oder so, ne, mit Platzhaltern. So, und die älteren Kollegen, und das ist auch ganz normal, die musst du halt ein Stück weit anders abholen. Die musst du häufiger schulen vielleicht, musst fragen, wie können wir euch noch entgegenkommen. Und das ist so ein Hauptthema. Also oftmals wird irgendwo gesagt, wir müssen Kosten sparen, wir müssen Zeit sparen. Und dann wird das in Anführungszeichen nach unten hin durchgedrückt.
Ja.
Ja, und alle stehen dann da und sagen, die verstehen nicht, was es bringt, was es bringen kann, da, welche Vorteile dahinter stehen, sehen, dass da ein Kasten für riesig viel Geld hingestellt wird, und dann wird noch einer eingestellt, frisch aus dem Studium. Das ist natürlich Gift für die Atmosphäre dann. Das muss man eben alles irgendwie kommunizieren. Und ja, am Ende geht es immer um die Kosten, und das musst du dann ganz transparent machen für die Mitarbeiter, die es nutzen, und dann im Prozess ergeben sich eh immer nochmal viele Fragen. Also die menschliche Komponente ist absolut nicht zu vernachlässigen hier. Ne?
Ja, da bringst du gerade auf jeden Fall einen wichtigen Punkt. Bringst du das als Verkäufer auch in den Gesprächen mit ein, dass du sagst, ihr sitzt vielleicht in der ersten Runde zusammen, sprecht über dieses Projekt und bevor es dann in die Umsetzung reingeht, dass du sagst, so und jetzt, ab jetzt ist es wichtig, dass auch die Mitarbeiter, die damit nachher zu tun haben, mit dazukommen und wenn es nur ein Meeting ist, wo einfach die Sinnhaftigkeit davon mal kurz erklärt wird. Oder bist du dann eher so, also ich weiß ja nicht, wie verhalten sich die Kunden, wenn du dann vielleicht als Verkäufer sagst, und jetzt müssen wir aber die Leute, die damit nachher arbeiten müssen, mit da reinziehen?
Ja, im Normalfall ist es so, dass das verstanden wird, und es wird aber eben, wer so ein Teil noch nicht aufgestellt hat selbst, und das ist eben ein Stück weit der Vorteil und so mein Steckenpferd, deswegen, ich kenne viele Fallstricke. Das ist eben nicht nur ein Bohrer kaufen und ein Loch bohren, sondern das ist ein Schrank kaufen, eine Software verknüpfen mit einer Software, die besteht, die schon im Unternehmen ist. Es gibt Menschen, die müssen das verwenden, und bei uns war es so, dass 30 Leute oder 35 Leute hatten Zugang, und aber die Maschinenbediener, das waren 30 Leute. Das heißt, es ist nicht ein zentraler Lagerist mehr dann gewesen, sondern der sagt, das ist mein Bereich, das ist hier ist alles in Ordnung, hier halte ich alles sauber, sondern da gibt es immer Falschbuchungen und so weiter, und dann musst du immer wieder Stück für Stück die Leute nochmal abholen. Die Kunden sind am Ende, sagen die, naja, gut, klar, bei uns wird die Entscheidung getroffen, und das ist ja auch richtig, ne? Aber dass die Leute, die es dann nutzen müssen, dass die wirklich den Sinn verstehen, das bringen wahrscheinlich auch nicht viele an, die so einen Schrank noch nicht aufgestellt haben, ne? Also das ist schon ein Riesenvorteil.
Ich hatte das damals, als ich noch als Entwickler in der im Maschinenbau gearbeitet habe, konkret da im Anlagenbau für den Fahrzeugrohbau. Da waren wir bei einer Firma, wo es auch um ein neues Projekt ging. Da sollte eine komplette Fertigungszelle geplant werden mit drei Robotern drin. Und das war das erste Mal beim Kunden, dass ich wirklich den Eindruck hatte, die beziehen alle mit ein. Also wir saßen in einem Meeting zusammen. Da waren die Projektleiter dabei, da war einer aus der Geschäftsführung dabei und es waren aber auch Maschinenbediener, Elektriker und Instandhalter dabei. Und ich habe halt gemerkt, in diesem Projekt, das ging locker dreimal so schnell über den Tisch, weil jeder irgendwo seine Einwände, seine Bedenken, seine Tipps und Tricks irgendwo mit eingebracht hat. Und klar heißt es auf der anderen Seite immer, viele Köche verderben den Brei. Aber ich glaube, den Fall hast du nur, wenn du viele Köche dabei hast, die alle die gleiche Suppe kochen wollen. Also im Sinne von, die alle fünf Projektleiter oder fünf von der einen Sorte. Aber wenn du so halt wirklich an die Sache rangehst und bringst jeden mit in das Thema ein, dann geht es halt auch einfach schneller und man ist deutlich effektiver.
Ja, du hast ja immer die Veränderungen schnell oder problemlos, sag ich mal, umsetzen und annehmen. Und dann hast du, es kommt immer drauf an, wen nimmst du raus. Das ist dann auch wieder so eine stochastische Geschichte. Also nimmst du dir jetzt eh die Leute raus, die schon dafür sind, ist, denke ich mal, auch ein Thema der Unternehmenskultur, ne? Also wenn dort schon viel Reibereien stattfinden über Kleinigkeiten, wirst du wenig Leute finden, die dann in so einem Gremium mit drin sitzen und sagen, gut, das ist jetzt klasse, oder geben viele Informationen, die auch wichtig sind und notwendig sind, sondern die sitzen dann drin und blockieren halt, ne?
Ja.
Und das muss man eben kultivieren, unabhängig von dem einzelnen Projekt, sondern generell. Also wenn dir was auf der Leber liegt, dann sag's halt, sag's raus, sag's
Ja.
ordentlich, und dann muss das Problem angegangen werden, es muss analysiert werden, und wenn es nur ein Putzlappen ist. Aber wenn man nicht ernst genommen wird, dann, ja, dann wird man ganz schnell bockig, und
Ja.
da kommt dann nichts bei rum, wenn man da jemanden einlädt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum oftmals die Maschinenbediener nicht dabei sind, ne? Weil vielleicht jemand denkt, das Projekt wird dadurch kommt zum Wackeln. Das sind ja auch viele politische Sachen, die intern so laufen im Unternehmen.
Also, das kann ich absolut bestätigen. Ich bin ja da auf dem Gebiet schon die ein oder andere Ebene durchlaufen. Also, wenn ich jetzt so nach meiner Ausbildung überlege, als ich selber dieser Maschinenbediener war, und du wirst wirklich nie in Entscheidungen groß mit einbezogen. Also, wir hatten bei uns damals in der Firma so ein Verbesserungsmanagement, Ideenmanagement, keine Ahnung, wie es da genau hieß. Und da haben gerade die Maschinenbediener, die ja tagtäglich mit den Anlagen arbeiten, und vielleicht, da gab es ja auch welche, die haben auch 2, 3 Minuten mal den Kopf eingeschaltet beim Arbeiten, haben dann irgendwo Prozesse gesehen, die man halt verbessern konnte. Und da hatte ich zum Beispiel mit einem Kollegen zusammen bei einer Maschine, die auch verkettet war mit einer Messeinrichtung, die dahinter lief, eine Prozessoptimierung gemacht, und wir haben nachher, ich glaube, pro Welle 10 oder 15 Sekunden gespart, bei einer Taktzeit von 45 Sekunden, weil wir einfach bestimmte Bewegungen oder Abläufe reduziert haben. Ja, und dann haben wir den Verbesserungsvorschlag eingereicht und wurde ja auch immer angepriesen. Ja, und dann gab es als Dankeschön nachher, dass die Firma nachher irgendwo, keine Ahnung, ein Drittel mehr Wellen produziert hat auf der Schicht, gab es halt ein Handtuch und ein Feuerzeug. Und dann
Gut.
hieß es auf der anderen Seite, nee, also ihr seid ja dafür verantwortlich und ihr arbeitet, da wurde das wieder abgetan damit. Und dann denke, damit machst du halt als Unternehmen diese Verbesserungskultur auch kaputt. Weil dann bringt nachher keiner mehr Ideen ein, wenn er sich denkt, ja, also wollte ja keiner da irgendwie Unsummen absahnen, aber wenn man dann irgendwie ein Handtuch mit dem Logo drauf bekommt, weil die Firma 1,50 € kostet und ein Feuerzeug dabei, da fragst du dich dann, wofür hast du dich jetzt da eingesetzt, wenn du weißt, dass hinten raus die Kasse dann klingelt. Und also ich
Vor allem,
finde,
wenn du es einschätzen kannst. Also,
ja.
gibt sicherlich Dinge, die sind schwer einzuschätzen, aber wenn du weißt, es wird hier von 45 Sekunden 15 Sekunden weggenommen, kommt ein Drittel mehr raus. Das kann man schon beziffern irgendwo, und da weiß
Ja,
man,
klar.
ein Handtuch und ein Feuerzeug ist sicherlich zu wenig. Und das ist das andere Extrem. Also es gibt Verbesserungen, aber die werden eben nicht auf die Leute, die die Verbesserungen gebracht haben, sagen wir mal, als Belohnung rübergebracht. Und es reicht ja manchmal auch nur eine Wertschätzung, wenn es wirklich was Kleines ist.
Genau.
Man sagt, du, es war eine richtig gute Idee, das ist ja eine ganz normale menschliche Sache, aber finde auch im industriellen Umfeld kommt das häufig zu kurz insgesamt, ne? In dem Feld, wo wir uns bewegen, da heißt es, gibt es den Spruch, kennst du bestimmt auch, nichts gesagt ist genug gelobt, ne?
Ja, genau.
Und ja, oder es wird eben schon abgetan, ja, die Idee ist falsch, dumm oder bringt nichts, wird von Anfang an schon überhaupt nicht ernst genommen. Ne? Und das sind Faktoren, die spielen hier mit rein bei größeren Projekten, wo Leute sich verändern müssen, dass du eben dort alle abholen musst, versuchen abzuholen. Ne?
Ja, ich finde das halt wirklich schwierig, dieses Thema. Also das, gerade die Motivation oder gerade jetzt mittlerweile, wo es halt wirklich um diese Unternehmenskultur geht, wenn es jetzt darum geht, die Mitarbeiter zu halten, die Mitarbeiter zu motivieren. Ich glaube, der erste und einfachste Schritt, die Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, ist halt einfach, die Mitarbeiter mal mit einbeziehen in gewisse Entscheidungen. Also das würde mich jetzt auch zu einem zweiten Thema in deinem Bereich bringen. Du bist ja Angestellter. Was ich am Anfang so, wenn man dir so auf LinkedIn folgt, hätte ich da nie mit gerechnet. Und das hat sich ja in dem Gespräch so rausgestellt, wo ich dann aber, wo du ganz klar gesagt hast, in der Zeit um Corona rum, wo halt klar diese Vertriebstätigkeit ein bisschen schwieriger geworden ist, da hat halt vieles online stattgefunden, wenn überhaupt. Viele Unternehmen waren vielleicht auch in der Zeit ein bisschen verhalten, haben gesagt, ja, wir gucken jetzt mal, wo geben wir jetzt Geld aus oder wo können wir vielleicht noch ein bisschen was einsparen. Und dann hast du dir das auf die Fahne geschrieben und hast gesagt, so, es gibt ja die Medien, wo ich mich präsentieren kann und ich starte jetzt einfach mal auf LinkedIn. Und man muss ja sagen, du hast mittlerweile ein recht großes Profil aufgebaut, du hast ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut über LinkedIn. Bringt dir das, also für diejenigen, die jetzt hier zuhören, die vielleicht noch vor dem Punkt stehen, die jetzt noch nicht so lange in dem Spiel mit drin, in dem Spiel mit drin sind, macht's dir das Leben im Vertrieb oder im Job einfacher, dadurch, dass du halt einfach ein gewisses Netzwerk oder einen Bekanntheitsgrad hast, wenn man es mal so bezeichnen will?
Auf jeden Fall. Also das Netzwerk kann man ja auch analog aufbauen und das ist im Vertrieb relativ einfach, weil du ja viele Leute kennenlernst. Du bist auf Messen, du bist generell viel unterwegs und früher war es eben so, da sammelst du deine Visitenkarten und dann musst du dran denken, ach, der macht das, der könnte das gebrauchen, damit kann ich meinem Kunden so helfen, auch wenn ich es vielleicht nicht verkaufen kann. Es ist ja aber überall das Gleiche, wie du mir, so ich dir. Wenn ich was nicht anbieten kann, dann kenne ich jemand, der helfen könnte, ne? Dann kann man die beiden zusammenbringen und irgendwann kommt der Kunde dann auf dich zu, der vielleicht nicht auf dich zugekommen wäre, wenn du ganz normal dein Stiefel abarbeitest und sagt, ich habe hier eine Maschinenausrüstung, das sind 20, 30.000 Euro. Guck da mal, dass du was mit anbietest und das ist einfach ein Schmiermittel, ne? Und gerade zu Corona, war es ja extrem schwierig, irgendwo reinzukommen als Neukunde oder als Bestandskunde. Und gerade über LinkedIn ist ein Automobilist, ein Mitarbeiter eines Automobilisten auf mich zugekommen als direkter Automobilzulieferer und sagt, wir suchen immer neue Lösungen, kannst du nicht mal rumkommen? Wir gucken einfach mal, quatschen
Perfekt.
einfach mal, wo du denkst, hä? Aus so einem großen Unternehmen kann doch nicht einfach einer sagen, wir quatschen mal, ne? Aber doch, genau das passiert eben. Wenn man sich entsprechend präsentiert, wenn man ja, wenn man alle diese Stellhebel nutzt, und das ist schon ein Riesenvorteil. Vor allem bei LinkedIn, die anderen Profile sind nicht so stark. Aber gerade in dem Bereich, wer im Vertrieb ist, der muss sich ja eh präsentieren. Ein Stück weit. Von daher sehe ich da nur Vorteile, sicherlich Zeitfaktor, ne? Du musst
Klar.
das mögen, du musst das wollen. Und zu Corona war ein bisschen mehr Zeit. Also du durftest ja eh fast nicht raus, gab es Zeiten, da durftest du gar nicht rausfahren, die Wohnung verlassen, da denkst, was machst du jetzt? Du kannst dich nur weiterbilden. So, und da habe ich mir so ein klassisches Webinar, dann hast du einen Online-Kurs dazu gehabt und dann ging das los. Und wenn du merkst, es funktioniert, gehst du dann natürlich weiter, ne?
Also ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Jetzt gerade auch in meinen Kundengesprächen kommt irgendwann die Frage, ja, wie lange dauert das denn, bis ich den Invest wieder drin habe? Und da muss man immer so ein bisschen den Spagat machen. Also viele wollen, wenn sie mit Content Marketing oder mit Marketing im Allgemeinen anfangen, die wollen halt direkt ihre Produkte in die Kamera halten. Und das sehe ich bei deinem Profil ja so gar nicht. Also du erzählst eigentlich über deine Arbeit, über das, was du machst oder über Kundenergebnisse. Aber in den allerseltensten Fällen hältst du wirklich mal euer Produkt oder eure Firma in die Kamera. Aber die Beziehung wird ja darüber super aufgebaut, weil du einfach nicht der Nächste bist, der Werbung macht. Und da finde ich, ist bei vielen, gerade im Maschinenbau, ich weiß nicht, kannst du vielleicht bestätigen oder dagegen halten, da ist einfach der Gedanke noch nicht so weit. Da heißt Social Media, wir starten jetzt mal damit und schon müssen wir anfangen, unsere, ja, keine Ahnung, unsere Batterie an Produkten irgendwo in die Kamera zu halten und sagen, ja, hier, das ist das und da sind die Fakten und Daten und Zahlen dazu. Das interessiert aber halt einfach leider keinen im ersten Moment.
Ja, also man müsste diese Dinge mit einstreuen, sage ich mal, ne? Also eine
Genau.
Mischung aus verschiedenen Beitragstypen macht schon Sinn. Aber ganz am Anfang sollst du schon gucken, dass du, sagen wir mal, deine Persönlichkeit rüberbringst in Verbindung mit der Arbeit, ne? Also was ich jetzt frühs und abends esse, hat mit dem Job nichts zu tun. Es gibt auch mal ganz wenig sehr private Sachen, die fast nichts mit der Arbeit zu tun haben. Aber das halte ich halt sehr flach. Und diese Mischung macht es dann aus. Und im Vertrieb ist es eben so, dass die Leute kaufen bei einer Person. Und wenn die Person wechselt, kann es sein, dass der Kunde dann ebenso dort kauft, obwohl es nicht mehr die gleichen Werkzeuge oder Maschinen oder was auch immer sind. Weil die eben merken, gut, der kümmert sich. Wenn der mir sagt, das Produkt passt, dann kaufe ich das bei dem. Und diese Strahlwirkung musst du eben dort irgendwo mit in die Beiträge mit reinbekommen. Und dann kannst du irgendwann sagen, hier gibt es ein wirklich ein Spitzenprodukt, Das aber auch nicht so trocken machen. Ich überlege auch noch selbst, wie man das irgendwie gut gestalten kann, aber hauptsächlich geht es erstmal den Menschen kennenlernen. Was hat er für Werte vielleicht? Wie ist er eingestellt? Und damit verbinden sich die Leute erstmal und dann sagen die, gut, komm mal rum und dann gucken wir schon, ob technisch irgendwo was passt. Ne? Mit einem Gespräch, mit einem Lockeren, wie es bei uns war, hast du ja nichts verloren. Mit einer Viertelstunde, halbe Stunde weißt du genau, woran du bist.
Genau. Also fand ich auch super sympathisch. Ich hatte ja bei, ich glaube, du bist über den einen Beitrag mit reingekommen, wo ich gesagt habe, hier, so, ich will was zurückgeben und da gibt es irgendwie eine Profilanalyse oder eine Content-Strategie, wo wir einfach mal drüber sprechen können. Da haben wir ja, glaube ich, irgendwie uns eine Stunde ausgetauscht oder so und haben direkt gemerkt, ja, irgendwie passt's auf der beruflichen Ebene und auf der privaten Ebene. Ich meine, wir sitzen ja beide in so einer ähnlichen Situation, was jetzt auch gerade Nachwuchsthemen betrifft oder so. Da kann man sich ja dann schon mal gegenseitig über die Augenringe erfreuen, wenn dann die Nächte wieder kürzer werden. Und ja, ich finde halt einfach, also das versuche ich auch in jedem meiner Gespräche, bevor es jetzt wirklich dann in dieses Thema reingeht, dass man erstmal versucht abzuklappern, was interessiert die andere Person denn außerhalb von dem Arbeitsbereich, dass man versucht, eine menschliche Basis erstmal herzustellen, bevor man jetzt irgendwie trocken in irgendein Thema reingeht. Und was ich jetzt bei mir so in den letzten 2 Monaten feststelle, ist, dass ich über den Content, egal auf welcher Plattform ich den ausspiele, mittlerweile nahezu regelmäßig Anfragen bekomme von Kunden, die sich bei mir einen Termin buchen oder von noch nicht Kunden, die sich bei mir einen Termin buchen, wo ich dann auch frage, ja, wie seid ihr denn auf mich gekommen oder wie habt ihr denn von mir gehört? Da hat jetzt eine gesagt, fand ich total interessant. Ja, ich höre immer Amazon Music und war am Arbeiten und irgendwann wurde mir dein Podcast vorgeschlagen. Dann habe ich gedacht, na gut, hörst du dir den mal an? Ach ja, klingt ja ganz sympathisch. Dann hat die auf LinkedIn geguckt, ob sie mich findet, hat über LinkedIn sich bei mir in den Newsletter eingewählt. Ja, und hat sich über den Newsletter dann bei mir einen Ersttermin gebucht. Und das finde ich halt super interessant. Gestern zum Beispiel hatte ich noch mit einem geschrieben, der kommt, es wohnt gar nicht so arg weit von mir weg. Also wenn du den Podcast hörst, Grüße gehen raus. Der hat mich auf einen Schlag auf allen Profilen hinzugefügt. Also egal, wo ich unterwegs war, YouTube, Threads, Instagram, Facebook, also überall, wo ich irgendwo da war, Newsletter, wo ich mir dann auch denke, krass, wie sind die Leute auf mich drauf aufmerksam geworden? Und das ist halt das, was ich immer versuche, auch den Kunden dann näher zu bringen, wenn es dann an den Punkt geht, Content Marketing zu starten. Es braucht halt eine gewisse Anlaufzeit, bis das ganze Schiff mal irgendwie in Fahrt gekommen ist. Aber wenn es dann mal da ist, dann geht es halt wirklich vorwärts. Und vor allem die Missioniererei, die wird immer weniger. Also, dass du den Leuten noch erklären musst, was du genau machst, das wird halt immer weniger und du kannst direkt zum Punkt kommen. Auch das spart ja wieder Zeit für beide Seiten.
Ja, absolut. Also ich war bei dir bestimmt auch ein paar Wochen stiller Mitleser. Dann kam der Podcast, dann habe ich den Podcast gehört. Dann ging es über Newsletter, weil mich dieses E-Book interessiert hatte. Und über diese ganze Maschinerie, aber die ja trotzdem funktionieren muss. Das heißt ja nicht, dass das jetzt, viele sind da ja sehr misstrauisch, ne? Newsletter kannst du immer wieder abbestellen, wenn dir nicht gefällt. Podcast kannst du abbestellen, wenn er dir nicht gefällt. Aber du machst es ja auch klasse. Von daher, und gerade dieser technische Aspekt, ich kann mir ja eine Agentur irgendwo suchen. Aber wenn die keine Ahnung von meiner Industrie hat, noch nicht mal ansatzweise, dann ist es eben schwierig, demjenigen zu erklären, was er posten soll, machen soll, wie wir Content erstellen, was ist gerade ein Trend in der Industrie und im Social Selling oder im Online-Marketing. Und von daher war auch dieser Austausch, ja, es war wie auf einer Wellenlänge, ne? Und von daher, es funktioniert, ja, aber man darf eben nicht denken, jetzt nächste Woche. Es kann auch passieren. Also am Ende, ich habe auch nicht viele Follower gehabt, als dieser Automobilist auf mich zukam. Und das ist im B2B ja das Schöne. Du brauchst nicht die Masse an Leuten, sondern du brauchst eine Qualität des Netzwerks, ne? Also nicht jeden aus sonst woher hinzufügen, sondern überlegen, was ist so deine Zielgruppe? Und dann kann schon einer, der da irgendwo was mitliest, der hat noch nie irgendwie was verlauten lassen von sich oder einen Beitrag geliked, der kann dich anschreiben und sagt, komm mal vorbei und da gucken wir mal. Und das kann aus einem Riesenunternehmen sein. Das Kann schon auch passieren, aber trotzdem braucht schon Zeit, ein bisschen die ganze Geschichte, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sage eigentlich immer so, roundabout kann man ein halbes Jahr rechnen. Wenn man jetzt ganz normal reinstartet, dann schließt ja nicht aus, dass in dem halben Jahr immer mal wieder eine Anfrage reinkommt, die vielleicht dann auch darauf zurückzuführen ist. Aber man kann eigentlich sagen, bis die ganzen Algorithmen, bis alles dich mal irgendwo kennengelernt hat. Ja, das braucht halt einfach seine Zeit. Und wenn du den schnellen oder den Quick Win suchst, musst du halt irgendwie versuchen, in Werbeanzeigen zu gehen. Aber das ist halt auch nett gesagt. Also da wird ja auch das Leben immer schwerer gemacht mit dem ganzen Tracking und was du noch nachvollziehen kannst. Es ist ja nicht mehr so wie vor 5 Jahren, wo du gesagt hast, okay, du schaltest jetzt eine Werbeanzeige und du konntest ziemlich genau sagen, okay, du gibst 10 Euro rein und holst 100 Euro raus. Da gehört halt jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr dazu, um dir überhaupt erstmal die richtige Zielgruppe aufzubauen, weil wie viel Prozent der Leute das komplette Tracking ablehnen. Und ja, dann hast du mal eine Werbeanzeige an irgendwen ausgespielt und dann kriegst du aber das Feedback gar nicht zurück, wer die überhaupt gesehen hat. Und da erlebe ich auch in vielen meiner Gespräche, dass halt die Kunden da echt riesige Knete verbrennen, weil die Werbeanzeigenstruktur einfach komplett falsch rum aufbauen. Also da geht es halt direkt darum, okay, ich will jetzt ein Produkt verkaufen, also nehme ich beispielsweise eine Conversion-Werbeanzeige von der Art, die natürlich deutlich teurer sind als andere. Du hast aber noch gar keine Zielgruppe im Hintergrund, die du bespielen willst. Das heißt, die Werbeanzeige geht nachher an 6,8 Millionen Menschen raus. Da verbrätst du halt Knete ohne Ende. Und das ist halt das, wo ich mir manchmal denke, ja, dann such dir doch irgendwen, der sich damit auskennt und dann lass den, beteilige den doch meinetwegen irgendwie an der Provision oder so, wenn du was verkaufst. Aber im Endeffekt sparst du halt wirklich, ja, Geld hinten raus.
Ja,
Also,
das ist bei vielen im Handwerk und in der Industrie, und das wirst du vielleicht aus deinen Gesprächen kennen. Dieses Thema ist so ein bisschen auch dieses Industrie 4.0 und Digitalisierung und alles. Das ist für Softwarefirmen natürlich alles viel einfacher und Marketingunternehmen und so weiter, weil die das eh in ihrem Arbeitsalltag haben, ja. Wenn du aber gerade so am Rechner sitzt und eine Rechnung ausdruckst und die noch zum Kunden schickst, oder das E-Mail ist dort, sagen wir mal, gerade noch etabliert, da war gestern noch das Fax da.
ich hatte es auf der Zunge liegen.
Alles seine Funktionen gehabt. Aber jetzt ist halt ein extrem schneller Wandel, ein extrem schneller Wechsel dort drin. Und da kommen viele nicht mehr mit, ne? Genauso wie mit Automatisierung, also die Maschinen zu automatisieren, die sind so überwältigt von diesen Möglichkeiten, und es gibt eben auch schwarze Schafe. Ich habe einen Kunden, der hat 15.000 Euro für eine Werbeanzeige verbrannt, für Mitarbeitergewinnung. Nach dem fünften Anruf ist derjenige dort nicht mehr rangegangen, der Dienstleister, ne? Also das war weg, das Geld war einfach weg. Und da sind natürlich die Leute dann gebrannt. Das ist
Ja, ich glaube, das ist auch das Problem, was das so Leuten wie mir, also ich sage jetzt einfach mal so Leuten wie mir, schwierig macht, die halt wirklich noch sagen, die wollen das Ganze ehrlich umsetzen. Also ich sage auch jedem Kunden im Gespräch oder jedem potenziellen Kunden, so, und jetzt, das ist mein Angebot, das können wir beide gemeinsam erreichen. Es ist halt auch ein Zusammenarbeiten. Also er bekommt von mir nicht irgendwie ein Schema X vorgelegt, sondern es ist eine gemeinsame Arbeit, die er auch umsetzen muss. Und da kann ich ihn mitnehmen. Und dann soll er von mir aus das Wochenende darüber nachdenken, ob er jetzt wirklich sich dazu entscheidet, weil das ist natürlich für jeden dann, ja, sind ein paar Euro, die auf dem Spiel stehen und dann überlegst du natürlich, gebe ich jetzt irgendwie 5, 6, 7, 8.000 Euro aus, je nachdem, was du da auf dem Schirm hast und du fällst jetzt auf das nächste schwarze Schaf rein. Also wie du das eben angesprochen hast, 15.000 Euro für eine Stellenanzeige. Ja, also klar, das Recruiting kostet ein paar Euro. Ich habe es ja auch eine Zeit lang auch in der Agentur mitbetreut, wo wir dann auch Videos mit den Kunden gedreht haben. Aber da war der Invest für den Kunden doch noch mal einen Ticken geringer und wir haben die Stelle trotz Sommerferien innerhalb von 5 Wochen besetzt. Also das geht schon, wenn man halt richtig anstellt. Und ja, da ist halt schon das Problem, dass man das halt wirklich mittlerweile relativ viele aus dem Boden gestampft werden oder aus dem Boden gestampft kommen, keine Ahnung. Und was mir halt auffällt, bei vielen fehlt so der Praxisbezug. Also ich habe anfangs auf LinkedIn wurde ich auch von etlichen angeschrieben, dann habe ich mir das Profil von denen angeguckt und ich sage mal so, meine Güte, das heißt ja nicht, dass ein junger Mensch, der gerade ins Arbeitsleben gestartet ist, mit Anfang 20, dass der nicht irgendwo in dem, was er macht, besonders gut ist. Aber es fehlt halt einfach meiner Meinung nach ein gewisser Bezug zu dem, was er vertreiben will, was er bei dem Kunden bewegen will. Und da hast du eben ja den Punkt angesprochen mit dem Maschinenbau. Ich könnte jetzt zum Beispiel keinen im Bereich, keine Ahnung, fällt mir irgendwie ein völlig anderer Bereich, der so gar nichts damit zu tun hat. Da wird es mir natürlich schwerfallen. Da kann man auch darüber sprechen, wie man das aufbauen will, aber das ist halt einfach nicht so mein Thema. Wenn es dann aber in den Bereich Maschinen- und Anlagenbau geht, ja, ich kann auch mit dem Kunden zur Not mal durch die Fertigung laufen und kann mal einen Revolver abdichten von der Maschine. Das kriegen wir auch noch hin. Und das macht halt irgendwo so einen anderen Bezug. Also da finde ich, das baut halt einen anderen Bezug dazu auf und baut halt auch vor allem eine Vertrauensbasis auf.
Ja, ich meine, du kannst auch eine Agentur sein, die kümmert sich um Friseure und Bäcker und ja. Wo jeder einen Bezug hat. Jeder kennt einen Bäcker, jeder weiß, was ein Friseur ist. Jeder kennt eine Kfz-Werkstatt und kann sicherlich irgendwas dazu kreieren, sag ich mal. Noch besser wäre es natürlich, du hast in dem Beruf gearbeitet, das ist immer besser.
Ja.
Ich fände es auch gut, wenn ich diese Zerspaner-Ausbildung hätte, ne? Das waren deine einleitenden Worte, wo man sagt,
die hast du mir vorgegeben.
Ja, absolut, passt ja. aber das ist so ein witziger Einstieg, wenn ich mich vorstelle, dann sage ich das häufig mit einem Lächeln auf den Lippen. Weil ja doch viele aus der Zerspanung kommen in meinem Job, die sind gelernte Zerspanungsmechaniker, aber ich hatte eben das Glück, 8 Jahre in diesem Unternehmen zu arbeiten, wo ich auch jeden Tag an der Maschine stand, nicht selbst, aber ich habe eben mit diesen Werkzeugen gearbeitet. Hm. Deswegen gelingt mir das auch in dem Job jetzt schon 8 Jahre zu sein. Ansonsten ist es Schwachsinn, das zu machen als Quereinsteiger. Ne? Das ist einfach viel zu kompliziert und mit Erfahrung verknüpft. So, aber das ist schon so, dass irgendwo eine Erfahrung da sein muss. Du merkst aber relativ schnell, wer blendet und wer nicht. Im Vertrieb ist es immer ein Stück weit so, wer was verkauft, der hat schon auch immer verbrannte Kunden irgendwo mal, die sagen, du bist der 10., der jetzt kommt mit deinem Thema.
Ja.
Brauche ich nicht. Also damit muss man auch klarkommen einfach, ne? Und so ein Profil, egal wo, entwaffnet ja auch den Kunden ein Stück weit. Ne? Wenn er dich irgendwo dort entdeckt und sieht und deine Inhalte konsumiert, musst du ja nicht aktiv hingehen und sagen, ich kann dies und das. Und das sagt er, ja, das sagt jeder. So, und dort kann er aber Stück für Stück sehen, dich kennenlernen und da kommst du eben von hinten durch die Brust ins Auge, sage ich da immer. Mhm. Und das ist eine ganz andere, ja, der ist dann schon warm einfach, ne, wenn du mit ihm sprichst.
Ja, ich glaube, das ist halt das Wichtige, wo man die Leute halt wirklich hin zu sensibilisieren muss, auch im Bereich Maschinenbau, dass du halt dadurch einen langfristigen guten Kundenstamm aufbauen kannst, den du nicht jedes Mal neu missionieren musst. Die wissen genau, wofür du stehst, worin du gut bist. Und das völlig ohne, dass du irgendwie Werbung für dein Zeug machst. Weil du einfach du stellst den Mensch in den Vordergrund und nicht ein Logo. Ist auch immer die Frage, ja, wie sollen wir denn auf LinkedIn, sollen wir irgendwie einen Unternehmensaccount machen und dann über das Unternehmen posten? Ja, da sage ich, klar, könnt ihr das machen, aber versetzt euch mal in die Lage von dem, der die Beiträge von euch liest. Würdet ihr auf einen Unternehmensaccount reagieren, wenn ihr nicht wisst, wer schreibt euch nachher zurück? Also auch da wieder ein Beispiel, ich bin mit einem Unternehmensaccount auch bei uns aus der Nähe, wir schreiben schon mal ein bisschen hin und her und ich wusste nie, wer antwortet mir jetzt da drauf. Und dann bin ich irgendwann mal, habe ich gesagt, so, wir müssen das jetzt hier mal aufklären, wer ist denn jetzt überhaupt dahinter, Männlein, Weiblein, divers, weiß der Henker, keine Ahnung, wer dahinter steckt. Und seitdem schreiben wir über die privaten Profile, also ich über mein Unternehmensprofil, wo ja mein Logo, mein Name drinsteht und die Person halt über ihr privates Profil, weil ich da weiß oder irgendwo die Sicherheit bekomme, da lesen jetzt nicht noch 500 Leute mit, die sich dann irgendwie ein Bild darüber machen, weil das weißt du im Endeffekt nicht. Verwaltet das Konto eine Agentur? Verwaltet das Unternehmen das Konto selber? Im Endeffekt weißt du es auch bei einem privaten Konto nicht. Da kann ja auch ein Ghostwriter hinterstecken, aber es suggeriert zumindest mal ein Stück weit mehr Sicherheit. Und wenn du das dann noch irgendwie aufwerten kannst mit Videobeiträgen, wie jetzt hier, ich würde jetzt hier unseren Podcast, der läuft nachher durch ein Videotool, dann hole ich mir da die Schnipsel raus und baue die dann nachher in meinen Content mit ein, schreibe noch ein paar Takte dazu, aber so kann uns in dem Falle jeder sehen, jeder erleben, so wie wir halt gesprochen haben, auch mit den ganzen Erms und Ers, die vielleicht mal da drin waren, aber du versteckst dich halt nicht in einer Textwüste. Und ich finde, das müssen relativ viele noch begreifen. dass gerade in dem Zeitalter der KI, das versuche ich in jedem Podcast zu predigen, da haben Textbeiträge einfach kaum noch Gewicht. Auf LinkedIn geht's vielleicht noch ein bisschen, wenn du ein einigermaßen großes Profil hast, aber auf Instagram kannst du halt knicken, meiner Meinung nach.
Ja, also du musst schon in diese Shorts oder TikTok oder in diese Reels rein, ne, dass die Leute dich kennenlernen. Diesen Aspekt mit der KI, der ist mir selbst noch nicht so richtig bewusst geworden, aber jetzt, wo du sagst, es ist natürlich viel, viel einfacher und ich erkenne jetzt auch schon die Texte auf LinkedIn, ne? Das heißt, die liebe LinkedIn-Community und dann immer am Anfang ein Smiley und am Ende und dann weißt du schon, okay, das ist vielleicht irgendwie von der KI geschrieben. Zum Lernen ist das mal okay und gibt auch den Spruch, wenn dein erstes Video oder dein erster Text dir nicht peinlich ist, hast du, glaube ich, mit der Katie, war das in dem, ich weiß nicht, ob das in dem Podcast war, ob das bei euch war, aber wenn dir das nicht peinlich ist, das erste, was du produzierst, dann wartest du zu lang. Ne? Also du musst irgendwann mal rauskommen, irgendwas tun und machen. Meine ersten Beiträge waren natürlich auch nicht so doll. Also wenn du weiter zurückspulst, da habe ich auch Produkte drin und habe ganz anders noch gepostet. Aber den Prozess muss man eben mitmachen, mit begleiten. Ja. Finde ich auch wichtig, das rüberzubringen, dass man nie perfekt starten kann. Ne? Und klar, diese Videoformate sind immer, deswegen versuche ich da auch noch eine Systematik für mich zu finden, die Persönlichkeit noch besser rüberzubringen. Also du hast Ton, nur Bild, nur Bild nicht, aber Bild und Ton ist natürlich perfekt, um den Menschen halbwegs einschätzen zu können und zu denken, ja gut, der hat einen sächsischen Dialekt, das ist mir eh nichts. Dann ist es auch okay, das ist ja auch eine Positionierung am Ende. Und von daher finde ich, das sollte immer mehr im Vordergrund stehen, auf jeden Fall.
Ja, der Beziehungsaufbau, der funktioniert halt viel, viel schneller. Also du kannst damit wirklich diesen Prozess, wo du sagst, das dauert sonst irgendwo roundabout ein halbes Jahr, den kannst du durchaus auf ein Drittel reduzieren. Wenn du halt dich selber vor die Kamera stellst und dich selber irgendwo ins Licht rückst und einfach du selber bist. Also ich glaube, das ist halt super wichtig und fällt vielen, inklusive mir, am Anfang halt schwer, da nicht irgendwie was zu Schauspielern oder irgendwie sich verstellen zu müssen, sondern einfach genau so zu sein, wie man sich selber auch draußen gibt. Weil das Thema ist halt, wenn ich mich jetzt für die Videos und so komplett verstellen würde und komme dann irgendwo in ein Kundengespräch rein und bin dann eine völlig andere Person, dann findet ja wieder dieser Stilbruch statt. Und da vielleicht einfach von Anfang an, auch gerade wenn die Leute in den Bereich Podcast reinstarten, das ist ja so mein Ding, wo ich sage, das ist echt eine gute oder ein gutes Medium, so ein Videocast, um halt Vertrauen aufzubauen und vor allem die Menge an Content zu produzieren, dass man halt wirklich sagt, keine Ahnung, dass man halt einfach reinstartet und entspannt die ersten Folgen aufnimmt, weil die werden einfach nicht gut. Also, sind wir ehrlich, die sind einfach, die ersten Folgen rollen sich bei mir die Füßnägel hoch und runter, wenn ich die höre. Grauenhaft. Und auch jetzt teilweise, dann gehe ich irgendwo ins Büro oder so und dann habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob man das dir sagen darf, einen Stock im Hintern, weil ich das Gefühl habe, irgendwie mir kommt kein Satz über die Lippen, ja, dann breche ich die Aufnahme ab, dann mache ich es einen Tag später nochmal, weil es halt einfach nichts bringt. Also man muss sich wohl dabei fühlen und dann hast du halt wirklich die Möglichkeit, eine Bataillon an Content zu produzieren, die dir nachher hilft, einfach Kunden warm zu machen, Kunden an dich zu binden und vor allem diese Einwandbehandlung zu reduzieren, die du vielleicht im Vertrieb sonst hast.
Ja, absolut. Du kannst ja alles auf Video abbilden. Ne? Sobald du das zeitlich irgendwie runterkriegst, kannst du zu einem Produkt alles abfilmen, was je an Fragen kommen könnte, gerade zum Toolmanagement oder irgendwas. Aber gerade zu dieser, die ersten Folgen sind schlecht oder die ersten Beiträge sind schlecht. Die das lesen, die bekommen es vielleicht gar nicht unbedingt mit. Man schämt sich ja eher selbst.
Genau.
Weil man denkt, oh, man hat einen hohen Anspruch. Aber der andere, der merkt es teilweise gar nicht. Ne? Auch wenn du vor Leuten sprichst, bist du eben aufgeregt, wenn es mehrere Leute sind und du bist es nicht gewöhnt. Man selbst ist da kritischer und der Rest bemerkt es gar nicht so. Auch das ist wichtig zu wissen.
Ja.
Dass man einfach rausgehen und wenn man so im ganz normalen Alltag tolle Kontakte hat und tolle Menschen hat und auch gemocht wird, dann wird es auf einmal andersrum nicht digital anders sein, wenn du genauso bist, wie du eben bist. Ja?
Genau.
Und da scheuen sich viele davor, weil es natürlich auch noch die Plakette gibt, man exponiert sich und ach, und was will der jetzt da darstellen oder wie auch immer. Ne? Also das sind auch noch so Bedenken, die sind halt da, aber ja, kann man getrost Auf die anderen Hirne hat noch nie geholfen. Zumindest
Ja.
nicht auf die meisten.
Genau. Hast du denn hier zum Abschluss der Folge noch irgendwie ein paar Hinweise, Tipps für die Menschen, die jetzt vielleicht noch an dem Punkt stehen, wo du standest, bevor du in Corona gedacht hast, boah, in LinkedIn, da starte ich jetzt mal durch, die jetzt noch nicht genau wissen, wie sie rausgehen sollen oder was sie machen sollen und wie sie vielleicht auch ein gutes Netzwerk aufbauen. Hast du da noch irgendwie so ein paar Giveaways?
Ja, also zum einen sich immer jemanden suchen, der vielleicht schon dort ist, wo man hin möchte. Das kann aus der Branche sein, jemand, den du vielleicht bei LinkedIn folgst, oder das kann auch jemand sein, der das arbeitet und ist jetzt nicht abgesprochen, zum Beispiel dir, Felix. Ich meine, ein ganz kurzer, netter Austausch, da ist immer irgendwas dabei. Also wenn du denkst, ich kann ganz alleine mit Büchern lesen oder mit, ja, du wirst Wissen aufbauen, aber versuche, coole Leute irgendwie zu treffen, dich mit denen zu verbinden, auch ehrliches Feedback mal zu geben. Und dann kommt das von alleine ins Rollen. Und dann merkst du schon, gut, wer könnte mich da unterstützen? Ist das bezahlt oder nicht bezahlt? Das sei erst mal
Genau.
dahingestellt. Aber geh los und fang an, dich mit den Leuten meinetwegen auch zu unterhalten oder auf solche Treffen zu gehen und das analog zu machen. Einfach dann zu sagen, oh, ich finde das cool, du hast ein richtig cooles Profil, wie hast du das aufgebaut? Und da ist nichts dabei. Also wir schreiben auch Leute, da kommt man sich vor wie ein Superstar, das ist natürlich totaler Quatsch. Aber wenn dann Leute auf dich zukommen und
Ja.
sagen, du musst da übelst erfolgreich sein und übelst, ich sage, nein, das ist ein Profil, das habe ich professionell aufgebaut und ich bin deswegen auch kein Superstar. Das kannst du genauso machen. Und da kann man sich überall Tipps abholen und im Normalfall ist jeder bereit, heutzutage auch diese Tipps zu teilen. Ne? Also loslaufen, mit Leuten vernetzen, unterhalten und dann einfach starten.
Ja, wunderbarer Abschluss für die Folge. Dem ist auch nichts hinzuzufügen, außer dass ich das Ganze nochmal unterstreiche, vor allem mit dem Offline-Treffen. Also offline vernetzen bringt nochmal einen massiv größeren Hebel, ist meine Erfahrung. Also wenn man sich mit den Leuten wirklich mal eins zu eins auseinandersetzt, bin auch Ende Januar wieder auf einem Netzwerktreffen in Wiesbaden, freue ich mich jetzt schon riesig drauf, weil ich einfach weiß, wenn man wirklich mal one-on-one aneinander sitzt und mal in den direkten Austausch kommt und es ist jetzt nicht irgendwie ein Bildschirm und eine Glasfaserleitung dazwischen, bringt es halt einfach nochmal einen deutlich größeren Effekt. Und das, was du angesprochen hast, mit Leute suchen, wo du mich so nett mit ins Thema reingebracht hast, vielleicht noch eine Empfehlung an alle, die jetzt da zuhören. Es gibt ja außer mir noch ganz viele andere, die den Spaß anbieten. Wenn du merkst, dass dir einer im Gespräch weiterhilft, ohne direkt mit der Tür ins Haus zu fallen und dir Bedenkzeit gibt, dann weißt du, da auf der Seite bist du oder da bist du auf der richtigen Seite, weil die Leute, die dir von Anfang an Druck machen, du musst aber jetzt abschließen, du musst aber jetzt dies machen und wenn du das nicht machst, dann passiert das nicht. Das ist auch eine gute Verkaufsmasche, funktioniert bestimmt in manchen Fällen, aber du musst dich im Endeffekt wohl damit fühlen. Also ich versuche keinen unter Druck zu setzen, gebe jedem gerne halt auch Tipps weiter, was bei mir funktioniert hat, teste vor allem die Sachen auch selber, die ich vorher rausgebe und ja. Ansonsten einfach andere Leute fragen, die vielleicht schon mit irgendwem zusammengearbeitet haben. Guck dir gerne die Empfehlungen bei den Leuten an. Manchmal steht auch schon was da drin, weil da erfährst du teilweise tiefe Insights, wenn du da mal nachhakst. Und genau, ansonsten würde ich sagen, Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die nähere Zukunft auf jeden Fall alles, alles Gute. Steht dir jetzt noch ein bisschen was an bei dir und oder bei euch. Und wenn du mal in Haiger bist, das nächste Mal. Mach vorher mal eine Meldung.
Denke ich auf jeden Fall dran. Genau. Danke
Komm
dir
ich mal
auch, dass ich mal sein
vorbeigeflogen.
durfte.
Gerne. Ja, wir haben ja vielleicht noch ein Thema für eine weitere Podcast-Folge. Wir haben zwei Themen mitgebracht. Also, da wird mit Sicherheit noch irgendwas kommen. Also bin ich felsenfest von überzeugt. Und ja, dir, lieber Zuhörer, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War ja wieder knapp eine Stunde. Die du mich bzw. uns auf den Ohren hattest, ist nicht selbstverständlich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne Bewertung da oder ein Abo. Wenn du irgendwie zum Thema Toolmanagement Fragen hast oder generell zum Thema Werkzeugverwaltung, kann ich dir den Patrick absolut empfehlen. Die Links dazu findest du wie immer in den Shownotes bzw. im nächsten Newsletter, wo ich das Thema nochmal aufgreifen werde, findest du auch die Kontaktdaten von Patrick. Und ja, melde dich gerne bei ihm. Über LinkedIn. Also ich denke mal, das ist eigentlich der Kontakt, wo man dich am ehesten kriegen kann. Und ja, ansonsten sind wir raus für heute. Patrick, vielen, vielen Dank nochmal und Bis zum nächsten Mal. Ciao.